Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Wie viele ist denn heute? Ach ja, guten Abend. Hier ist das Donnerstagesinfo von Donnerstag, ja natürlich Donnerstag, dem 3. Januar des neuen Jahres. Was haben wir heute vorgesehen in unserem ersten Info? Es gibt zuerst mal zwei Kurzmeldungen, einmal zu den Knastdemos an Silvester und dann zu den Häuserräumungen in Friedrichshain in Berlin. Und dann kommen die Themen vorher, beziehungsweise zwischendurch, möchte ich auch noch die Telefonnummer sagen. Wie immer freuen wir uns über konstruktive Zwischenrufe per Telefon, zum Beispiel immer möglich unter 31 028, wie gewöhnlich in Freiburg bei Radio Dreieckland. Unser erstes Thema, Generalstreik in der Türkei. Laut Informationen, die wir heute bekommen haben, wurde gestern Abend im Anschluss an eine Demonstration in Istanbul der für heute Donnerstag ausgerufene Generalstreik zu 99% umgesetzt. Warum und wofür die türkischen ArbeiterInnen streiten und streiken, darum wird es im ersten Beitrag gehen.
Im zweiten Beitrag: Die Selbstorganisation der Zivildienstleistenden hat mit einem Streik gedroht. Im Falle eines Golfkrieges wollen Zivildienstleistende keine Soldaten behandeln oder pflegen. Ein Interview mit einem Mitarbeiter der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden.
Gestern wurde vor dem Landgericht Darmstadt ein Herr Menger verurteilt, Frauenhändler, BRD bekannter Frauenhändler in Darmstadt. Er bekam 10 Jahre für 2 Vergewaltigungen. Wir wollen heute in einem Studiogespräch ein bisschen den Kontext des Urteils hinterleuchten. Dazu haben wir eine Studiogästin.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Das dachte sich auch Lothar Späth, als er 1986 mit dem ehemaligen SEL-Chef Helmut Lohr die Ägäis bereiste. Zu den Vorwürfen der Bestechlichkeit ein Interview mit Lothar Späth.
Und außerdem beginnt heute eine Serie im Donnerstagsinfo zu Gladio, die sich neben einer Aufbereitung der Fakten von Gladio auch damit beschäftigt, was Gladio für die Linke bedeutet. Im ersten Teil der Reihe, die heute gesendet wird, geht es um die Struktur von Gladio in Westeuropa und um das, was zu Gladio Deutschland bekannt ist.
Und am Schluss wollen wir noch über die Situation der Roma in Tübingen berichten.
Ja, da erwarten wir einen Telefonanruf.
Aus Tübingen.
Ja, genau, Telefonbericht.
Und zwar genau deswegen, weil um 18 Uhr, also jetzt vor 5 Minuten, das Ultimatum der Kirche abgelaufen ist.
Ja, kommen wir zu den Kurzmeldungen. Silvesteraktion. In einigen Städten haben Demos, Zusammenrottungen dunkler Gestalten zur Silvesternacht schon Tradition. In Hamburg lief in den letzten Jahren immer eine Demo zum Knast. Dort wurden dann Grüße an die Knackis rübergebracht. Die Stimmung auf den Demos war damals glänzend. Es wurde auch schon mal ein Supermarkt nebenbei aufgemacht. Letztes Jahr gab es dann zum ersten Mal einen Überfall der Bullen auf die Demo. Die Demo wurde gestoppt und auf dem Rückweg angegriffen. Dabei gab es 30 Verletzte, die Bullen schlugen teilweise gezielt auf die Kniescheiben der Demonstranten und Demonstrantinnen. Dieses Jahr wurde deshalb auf die nächtliche Demo verzichtet. Trotz null Mobilisierung nahmen an der zur Einkaufszeit stattfindenden Demo etwa 500 Menschen teil. Die Demo kam auch ungestört zum Knast, wo die Knackis mit Feuerwerk und einem Redebeitrag gegrüßt wurden. Leider war die Stimmung bei der Demo nur mäßig. Nur die ausländischen Genossen und Genossinnen waren guter Dinge und brachten ihre Sprechchöre. Die wenigen Transpis und die schwache Megaanlage dürften nach außen wenig vermittelt haben. Zum Schluss der Demo verzichteten sogar die Bullen auf ihr Spalier. Eine friedliche Demo diesmal also. In Berlin geht der Räumungstango weiter. Drei weitere Häuser im Bezirk Friedrichshain wurden heute früh geräumt. Die Häuser waren erst nach dem 3. Oktober besetzt worden, dem Tag des Anschlusses. Und damit fielen sie unter die Berliner Linie. Das heißt, Verhandlungen über neu besetzte Häuser werden von der Stadt von vornherein ausgeschlossen. Die Räumung der drei Häuser war schon gestern Abend absehbar. Die Räumung verlief ruhig, die Besetzer und Besetzerinnen gingen von selbst raus und 40 Menschen wurden ID behandelt. Ab 17 Uhr läuft jetzt eine Demo gegen die Räumung. Auf lokaler Ebene geben sich die Behörden gesprächsbereit, richten runde Tische ein. Auf hoher Ebene aber wurde angekündigt, 90 der 120 Häuser würden noch geräumt werden. Ihnen fällt also nichts weiter ein, als zu räumen und das angesichts der Tatsache, dass die Lebenshaltungskosten im Osten Berlins jetzt rasant steigen, dass die Mieten hochgehen. Naja, also wieder übliche Politik.
Türkei, ArbeiterInnen auf dem Weg nach Ankara. Laut Information der Türkei-Information in Hannover wurde der gestern Abend im Anschluss an eine Demonstration in Istanbul für heute Donnerstag ausgerufene Generalstreik zu 99% umgesetzt. Warum und wofür streiken die türkischen ArbeiterInnen? Seit dem Militärputsch 1980 hat sich unter anderem auch die ökonomische Situation der ArbeiterInnen in der Türkei enorm verschlechtert. In den darauffolgenden 8 Jahren gab es keine Tarifverhandlungen mehr. Die Gewerkschaftsbewegung wurde zerschlagen, denn das Militär hatte Tarifverhandlungen verboten. So wurde auch die revolutionäre ArbeiterInnen-Gewerkschaft DİSK verboten. Fortan gab es nur noch die Türkisch, die vom Arbeitsministerium beherrschte ArbeiterInnen-Interessen-Kanalisierungseinheitsgewerkschaft. Auch die ArbeiterInnen der revolutionären Gewerkschaft DİSK wurden unter das Dach der Türkisch genommen. 1985, 2 Jahre nach den pseudodemokratischen Wahlen, hat sich dann die MetallarbeiterInnen-Gewerkschaft Automobilisch gegründet. Eine unabhängige, wohl eher sozialdemokratische Gewerkschaft ohne eine Befugnis zu Verhandlungen. Außerdem wurden noch mehrere kleine Gewerkschaften gegründet. Seit 1988 sind auch innerhalb der staatlichen Dachorganisation ArbeiterInnenkomitees aktiv, die sowohl vereinzelt Streiks und Solidaritätsaktionen organisieren. Die Bemühungen der türkischen Regierung, den EG-Bedürfnissen gerecht zu werden, hatten und haben zur Folge, dass zum Beispiel die Bevölkerung einen vielfachen Preis dessen bezahlen muss, was der EG-Markt für das jeweilige Produkt hergibt. Seit dem 30. November des letzten Jahres gibt es nach gescheiterten Tarifverhandlungen einen Streik im Kohlerevier Zonguldak, westlich des Schwarzen Meers. Es streiken dort 48.000, vorwiegend Arbeiter. Sie fordern den Ausgleich für die seit 1980 auf jetzt 300% angestiegenen Lebenshaltungskosten, soziale Absicherung und, wie jetzt auch zu hören war, den Rücktritt des für ihre Situation verantwortlichen Staatspräsidenten Özal. Die türkischen Machthaber aber drohen mit der Schließung der Kohleminen, was sich jedoch nicht ohne weiteres so einfach bewerkstelligen lässt. Es besteht nämlich die, auch durch die türkische Geschichte belegte, also schon mal praktizierte Möglichkeit, dass die ArbeiterInnen die Betriebe selbst übernehmen und auf eigene Kasse produzieren. Außerdem müsste die Regierung eine Radikalisierung der ArbeiterInnenbewegung befürchten. Neben den Arbeitern in den Kohlerevieren streiken seit ein paar Tagen auch über 80.000 MetallarbeiterInnen und zunehmend auch TextilarbeiterInnen und ArbeiterInnen in den Raffinerien. Gestern Abend gab es in Istanbul eine Großdemonstration, an der 40.000 Leute teilgenommen haben. 250 DemonstrantInnen wurden festgenommen. Im Anschluss daran wurde für heute endgültig ein Generalstreik beschlossen, der nach unseren Informationen fast vollständig in Kurdistan vollständig umgesetzt wurde. Morgen am Freitag wollen die streikenden Arbeiter aus den Kohlerevieren nach Ankara ziehen, um ihren Forderungen, wie manche hier sagen würden, mehr Ausdruck zu verleihen.
Verwunderung bei den Ortsgruppen der SO, der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden. Heute war in mehreren Tageszeitungen zu lesen, dass die Selbstorganisation der Zivildienstleistenden mit einem Streik droht, wenn im Falle eines Golfkrieges verwundete US-Soldaten in deutschen Krankenhäusern gepflegt werden sollen. Von diesem eventuellen Streik war den Ortsgruppen, auch der Freiburger, nichts bekannt. Die Bundeszentrale der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden in Frankfurt, kurz SO, erklärte heute in einem Telefongespräch, wie es dazu kam. In mehreren Zeitungen im Frankfurter Raum war am 19. Dezember des letzten Jahres zu lesen, dass das US-amerikanische Militärkrankenhaus in Wiesbaden nicht genügend Kapazitäten hat, um verwundete Soldaten zu behandeln. Deshalb soll auf umliegende Krankenhäuser ausgewichen werden, also auf bundesdeutsche. Die Frankfurter SO, also die Selbstorganisation, beschloss daraufhin, einen Streik der Zivildienstleistenden zu organisieren. In einer Wurfsendung informierte sie die Ortsgruppen, die aber erhielten die Post zu spät. Deshalb griff die SO gestern zum Mittel der Presseerklärung. Das jetzt also nur zur Erklärung, warum auch die Zivi-Redaktion bei RDL in ihrer gestrigen Sendung über diesen eventuellen Streik nichts Genaues wusste. Jetzt also steht es fest, im Falle eines Golfkrieges soll gestreikt werden. Ob sich dem aber alle Zivildienstleistenden anschließen, ist fraglich. Manfred Wagner, Mitarbeiter der SO, der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden, geht davon aus, dass ein Streik im Raum Frankfurt anders verläuft als in abgelegeneren Gebieten. Der Raum Frankfurt ist voll von US-amerikanischen Einrichtungen, zum Beispiel die Rhein-Main Air Base und eines der größten US-amerikanischen Militärhospitale Europas. Die Betroffenheit und der Einsatz der Zivildienstleistenden dürfte deshalb im Frankfurter Raum am größten sein, so Manfred Wagner. Wie der Streik genau aussehen soll, dazu gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Manche Zivis wollen jegliche Arbeit verweigern, sobald Soldaten eingeliefert werden. Manche Zivis verweigern sich lediglich der Pflege der Soldaten. Sie sind aber zu anderen Arbeiten bereit. Ein Streik dieser Art wäre in der Geschichte der BRD neu, denn bislang wurden die Soldaten immer in eigenen, also US-amerikanischen Einrichtungen verpflegt. Seit Anfang der 80er Jahre hat sich das verändert, und zwar mit Hilfe eines Vertrages zwischen der BRD und der USA, dem Wartime Horst Nation Support Vertrag. Dieser sieht vor, dass die BRD die USA im Kriegsfall unterstützt durch Dienstleistungen, Transporte und der Bereitstellung von Arbeitskräften. Konkret heißt es, dass die verletzten Soldaten nicht in Saudi-Arabien behandelt werden, sondern nach Europa bzw. in die BRD ausgeflogen werden und in hiesigen Krankenhäusern wieder zusammengeflickt werden, damit sie nach dem Krankenhausaufenthalt wieder einsatzbereit sind. Zur Nutzung bundesdeutscher Infrastruktur gehören neben Krankenhäusern auch Transportmöglichkeiten, zum Beispiel die Deutsche Bundesbahn. Die stößt sich jetzt nämlich an der Golfkrise gesund, denn die Bahn hat einen Mammutauftrag für die Mobilmachung der US-Truppen im Golfkonflikt übernommen. Vom 14. November bis zum 3. Dezember allein wurden bereits 241 Vollzüge gezählt. Sie bringen außer Ketten und Radfahrzeuge auch Munition in die Verladehäfen Rotterdam, Antwerpen und Bremerhaven. Ein Angestellter der Bahn dazu:
Es ist schon makaber, in dieser Situation von Geld zu reden, aber für die Bahn ist der Golfkonflikt ein warmer Segen.
Die Situation am Golf wird im morgigen Info Schwerpunkt sein. Dabei wird es um die Interessen der Weltmächte gehen. Die USA im Versuch, die arabische Region zu kontrollieren, die Sowjetunion als Statist auf der Bühne und die Anstrengungen von EG und Japan, endlich ihren Handlungsspielraum gegenüber den USA zu vergrößern. Das morgige Info zwischen 18 und 19 Uhr.
Ja, jetzt zu unserem nächsten Beitrag. Gestern hat das Landgericht Darmstadt den Hans-Günther Menger, Frauenhändler aus Darmstadt, zu 10 Jahren Knast verurteilt. Verurteilt unter anderem deswegen, weil er zwei thailändische Frauen, vergewaltigt hat. Soweit mal das Urteil. Verschiedene bürgerliche Zeitungen reden von einem spektakulären Urteil. Im Studio ist jetzt die Gesine von Terre des Femmes in Freiburg. Hältst du das Urteil auch für spektakulär?
Ja, insofern schon, als es das erste Mal ist, dass ein Frauenhändler zu so einer hohen Haftstrafe überhaupt verurteilt wird. Also es ist auch der erste Fall, wo einer angeklagt ist, nur wegen Vergewaltigungen. Vorher gab es auch in den letzten 2-3 Jahren Prozesse, unter anderem auch wegen Menschenhandel. Und da kam es immer nur entweder zu gar keinen Verurteilungen, also zu Freisprüchen, oder es gab ganz niedrige Urteile. Einer, der bekannter geworden ist, der war in Hildesheim vor 2 Jahren, der ist, soweit ich weiß, auch wegen Vergewaltigung angeklagt worden, wegen Vergewaltigung ist er freigesprochen worden. Der hat dann 2 Jahre gekriegt, vor allem wegen Steuerhinterziehung, obwohl da die Beweislast mindestens genauso drückend war.
Du warst selber mal bei dem Prozess anwesend. Wie lange hat der Prozess jetzt gedauert und wie war denn die Situation in dem Gericht, vielleicht im Vergleich zu anderen ähnlichen Verfahren?
Also der Prozess ging los Anfang Juli, also ging jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr. Ich war da am ungefähr 3. Prozesstag, als die Vernehmung von der ersten Frau stattgefunden hat, und es war ja eigentlich von vorne bis hinten widerlich. Also es war so, dass da eine, wie es meistens üblich ist, eine reine Männerriege saß auf dem unter den Richtern, und der Menger selber hatte 2 Verteidiger, einen Verteidiger und eine Verteidigerin, und es ging also total übel ab, denn zu diesen üblichen Befragungen, die man ja kennt aus Vergewaltigungsprozessen, die halt sehr sexistisch ablaufen, kamen halt noch auch wirklich massiv rassistische Geschichten dazu. Also das waren so atmosphärische Sachen, die zum Teil nicht mal verbal ausgetragen wurden, also wo die sich dann irgendwie angrinsen, wenn zum Beispiel nach ihrem Namen gefragt wird und es ist halt ein relativ langer und für uns sehr fremd klingender Name und dann ist das eben so ein sich gegenseitig auf eine ganz komische Art angrinsen und wenn sowas zieht sich halt oder zog sich auch durch die ganzen anderen Prozesstage durch und trägt natürlich auch zu einer Verunsicherung bei.
Und ist vom Gericht zugelassen worden?
Also es, ja, zum Teil natürlich schon. Andererseits muss man sagen, dass der Richter, der Vorsitzende, also dem wahrscheinlich auch dieses Urteil mehr oder weniger zu verdanken ist, denn der war noch relativ so eingestellt, also für die Frauen insofern, als er zumindest erkannt hat, dass es zum Teil auch Mentalitätsaspekte gibt, die es zu berücksichtigen gilt und dann zum Beispiel auch dafür gesorgt hat, dass ein Ethnologe beigezogen wird, wobei das auch so ein interessanter Aspekt dabei war. Die haben am Anfang gesagt, sie wollen nur einen männlichen deutschen Ethnologen, weil wenn es eine Frau wäre oder eine Thailänderin, dann wäre die von vornherein befangen und deshalb würden sie darauf bestehen, dass das ein Mann ist. Was vielleicht auch noch zu ergänzen ist, der Menger ist jetzt hier nur wegen Vergewaltigung an zwei Frauen verurteilt worden. Wir wissen aber, dass der viel, viel mehr Frauen vergewaltigt hat, nämlich wahrscheinlich eigentlich alle Frauen, die irgendwann mal bei ihm unterkamen, die er nicht sofort vermitteln konnte. Aber die zwei Frauen waren halt welche, die es sich getraut haben, ihn anzuzeigen.
Hier ist vielleicht wichtig, nochmal auf den auf die Tatsachen einzugehen. Also die zwei Frauen, bei denen war das so, dass die von dem Menger in Anführungsstrichen vermittelt worden sind, dass die aber keine Lust mehr gehabt haben, also mit den entsprechenden Männern irgendwie zusammen zu sein und sind dann zu dem Menger ins Büro oder zurückgekommen, um dort vielleicht wieder Unterstützung zu finden, damit sie von den Menschen loskommen. Jetzt ist das Urteil begründet mit so einer, ja, einer Art, es ist erwähnt, Hilflosigkeit der Frauen in der Situation. Ich erinnere mich an andere Urteile, wo er den Frauen bei Vergewaltigungen gewissermaßen fast vorgeworfen worden ist, dass sie sich nicht genug gewehrt haben und dass deshalb das Urteil entsprechend mild zum Beispiel ausgefallen ist. Ja. Es ist die Frage, ist hier eine Trendwende zu verzeichnen? Würdest du das so sehen oder ist das einfach jetzt mal ein Fall, weil es die Sache eine gewisse Öffentlichkeit gehabt hat? Also ist damit die Argumentation, die übliche von früher, ein bisschen entkräftet?
Ja, das sind jetzt gleich mehrere Fragen. Ja. Also zum einen denke ich, ist so, dass diese Bezeichnung hilflos insofern richtig ist, als die Frauen fast immer in einer Situation sind, wo sie vor allem abhängig sind und dadurch natürlich auch hilflos und zwar vor allem durch die rechtliche Situation. Sie haben nämlich in der Regel nur die Möglichkeit, 3 Monate hier zu bleiben. Wenn sie in den 3 Monaten nicht vermittelt werden, sind sie illegal hier. Und in dem Moment hat so ein Typ wie der Menger natürlich sämtliche Zugriffe und Erpressungsmöglichkeiten. Andererseits ist das natürlich immer sehr schwierig, wenn jetzt gerade auch in der Presse, in der Taz stand es ja auch drin, dass der Richter eben das auch so beurteilt hat, die Frauen als hilflos und aus ländlichen Regionen kommen. Und das sind schon, denke ich, erstmal auch ganz, ganz platte Klischees, die da sind, mit denen die Heiratshändler ja selbst zum Teil auch arbeiten. Also diese südostasiatische Frauen, die unterwürfig sind, die hilflos sind, etc. Ja, eine Trendwende, glaube ich, ist es bestimmt nicht. Also ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass der Menger einer der berüchtigsten Heiratshändler ist, der schon seit 20 Jahren diese Geschäfte betreibt, auch der bekannteste in Deutschland. Und ich denke, dass er durch sein Auftreten und zum Teil auch diese absolut, ja wirklich Verhaltensweise, die nur zum Kotzen war von ihm und den Verteidigern, im Prinzip das auch einen Einfluss hatte auf dieses Urteil des Richters und er vielleicht auch damit so ein bisschen nach außen irgendwie was zeigen wollte, dass das so moralisch halt eben auch zu verurteilen ist. Ne?
Mit der Verurteilung ist ja der Frauenhandel als solcher jetzt gar nicht berührt.
Nee, überhaupt nicht.
Hat es das Verhalten des Menger nicht die gleiche Basis wie der Frau, also das Verhalten des Herrn Menger in den Situationen, nicht die gleiche Basis wie der Frauenhandel als solcher, also im Bewusstsein, also in den herrschenden Strukturen, mal ganz platt gesagt, des Patriarchats, oder wie lässt sich hier ein Zusammenhang irgendwie erklären?
Ja, insofern auf jeden Fall, dass das, denke ich, die Umgangsweise von dem Menger gegenüber den Frauen so war, ja, das lässt sich eigentlich deutlicher gar nicht zeigen, so diese totale Verfügbarkeit, dass er zum Beispiel im Prozess auch Sachen gesagt hat, wie thailändische Frauen können überhaupt nicht vergewaltigt werden, weil die wollen eigentlich immer oder beziehungsweise sind überhaupt nicht in der Lage, einen Unterschied zu machen, ob freiwillig oder nicht. Also so Sprüche kamen ständig und ich denke, das sagt sehr viel darüber aus, was in den Köpfen von vor allem Männern vorgeht in Bezug auf Frauen, jetzt in dem Fall aus südostasiatischen Ländern. Und der ganze Heiratshandel basiert unter anderem auf dieser Vorstellung und ein Stück weit auch dieser kolonialistischen Mentalität, dass die Frauen halt irgendwie abgreifbar und mit ihnen zu machen ist, wie andere ja sogenannte Rohstoffe aus den Ländern auch. Von daher ist da schon direkter, also ich sehe da schon direkten Zusammenhang. Er ist ja auch, also was fast lächerlich war, die haben zum Schluss versucht, hat die Verteidigung versucht, einen Antrag zu stellen auf Unzurechnungsfähigkeit vom Menger wegen übersteigerten Don Juanismus. Das heißt, sie haben gesagt, er hat sich selber für so unwiderstehlich gefunden, dass er eigentlich nicht einschätzen konnte, ob die Frauen überhaupt sozusagen Willen sind oder nicht. Und wenn man sich das überlegt, müsste man so einen Mann eigentlich direkt, was weiß ich, unter Aufsicht stellen, wenn er sich so wenig unter Kontrolle hat.
Die Verteidigung hat auch noch gesagt, das Ganze müsse mit europäischen Augen gesehen werden. Wie könnte die Verteidigung das noch gemeint haben?
Ich denke, das ist, ja, das widerspiegelt so diese Situation, die, wo es im Prozess eigentlich ständig drum ging, dass eigentlich immer, wenn es brenzlig wurde für den Menger, die Verteidigung wiederum angeführt hat, ja, aber er konnte nicht richtig einschätzen, wie das ist mit den thailändischen Frauen, weil die haben eine andere Art, sich zu äußern, sind vielleicht in bestimmten Sachen nicht so direkt. Und eben in ganz konkret in Bezug auf Vergewaltigung ging es auch darum, dass die sich dann immer wieder darauf rausgeredet haben, dass sie sich, die thailändischen Frauen, sich nicht genügend gewehrt hätten. Wo der Richter aber eben gesagt hat, das hat durch diesen kulturellen anderen Hintergrund, ist das eine andere Bedeutung. Also kann das genauso ein massives Wehren sein, auch wenn es nicht mit körperlichen Schlägen oder so irgendwas von den Frauen aus ist. Und in dem Moment hat halt die Verteidigung eigentlich immer das übernommen, dass sie gesagt hat, hier, das wäre, man müsste das eigentlich mit einbeziehen und die Frauen haben sich zu wenig gewehrt, deshalb haben sie auch auf Freispruch plädiert. Ne?
Wie würdest du das noch einschätzen? Vielleicht noch zwei Fragen am Schluss. Einmal zur Öffentlichkeitsarbeit. Hat die Öffentlichkeitsarbeit, die verschiedene Gruppen, Frauengruppen dazu gemacht haben, hat es eine Auswirkung gehabt auf das Urteil und wird die Arbeit weiterhin Auswirkungen haben?
Ich denke, auf jeden Fall hat die Arbeit jetzt von Frauengruppen, die auch schon seit Jahren dazu arbeiten, bestimmte Auswirkungen gehabt, weil, denke ich, gerade auch in dem Bewusstsein von dem Richter schon da war, dass zumindest so ein Urteil, oder wenn er den freispricht oder nur zu sehr geringen Haftstrafen verurteilt, dass das auf jeden Fall einen massiven Protest geben wird. Jetzt die unmittelbare Öffentlichkeit, die da war, das kann ich schlecht einschätzen. Ich denke aber, dass das immer auch einen Einfluss hat. Als ich da war, waren außer von Mengers Leuten, waren sonst keine Frauen da. Wir haben dann halt mobilisiert, dass noch mehr kommen. Und ich denke schon, dass das auch immer eine Auswirkung hat auf ein Urteil. Und die Arbeit wird dementsprechend auf jeden Fall weitergehen.
Was glaubst du denn, welche Möglichkeiten gibt es denn, den Menschenhandel, in dem Fall den Frauenhandel, überhaupt effektiv anzugreifen oder gar zu verhindern? Kann Knast hier eine Lösung sein? Lässt sich es hier einfach auf die Justiz bauen, dass sie vielleicht einen kleinen Umschwung kriegt oder...
Nee, bestimmt nicht, zumindest nicht ausschließlich, weil ich denke gerade die ganzen Prozesse, die in den letzten Jahren liefen, haben gezeigt, dass auf die Justiz überhaupt nicht zu bauen ist. Und wir müssen zum Teil da selber umdenken. Wir haben eine Zeit lang die Forderung aufgestellt, dass Frauen als Zeuginnen, dass sie nicht sofort abgeschoben werden, sondern hier bleiben können, damit sie wenigstens als Zeuginnen aussagen, damit es zur Verurteilung kommt. Und selbst diese Forderung müssen wir zum Teil revidieren, weil wir in den Prozessen bisher gesehen haben, dass die Frauen dermaßen mies behandelt werden. Und so ist es auch in dem Prozess passiert. Also wirklich einfach nur wie der letzte Dreck, den Sachen unterstellt werden. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass wir eigentlich inzwischen nicht mehr ruhigen Gewissens zu den Frauen raten können, dass sie sich so einem Prozess unterziehen. Und ich denke, sonst sind die Forderungen ziemlich breit gestreut. Das muss anfangen in den Situationen in den Ländern. Dort muss aber hier sowohl auf juristischer Ebene gehen, als auch vor allem auf juristischer Ebene, insofern als den Frauen eigenständiges Aufenthaltsrecht gewährt werden muss. Weil ihre rechtliche Situation hier ist eigentlich die Grundlage dafür, dass sie so erpressbar sind. Mhm. Und das ist eigentlich somit die Hauptforderung von uns.
Mhm. Solange die Technik sich noch uneinig ist, vielleicht dann noch gleich eine Frage anschließend, wenn wir noch Zeit haben. Weißt du was über Bewegungen, über Widerstandsbewegungen in dem Sinn oder Aufklärungsbewegungen in Thailand?
Ja, da gibt es sehr aktive Frauengruppen, das ist zum Teil ja auch gar nicht so bekannt. Aber da gibt es Frauenprojekte, die zum Teil direkt zum Thema Frauenhandel auch arbeiten, Beratung machen, Prostituierte in Bangkok selbst organisieren, Öffentlichkeitsarbeit machen, mit denen wir auch ziemlich eng zusammenarbeiten. Das ist leider, obwohl wir eigentlich immer versuchen, darauf aufmerksam zu machen, ist es trotzdem nicht so richtig bekannt hier. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass das oft nicht so richtig ins Bild passt von den thailändischen Frauen, die eben unterwürfig, hilflos, wie es da eben auch aufgetaucht ist, sind etc. Ne? Aber die gibt es durchaus.
Ja, gut. Ich danke dir mal soweit. Vielleicht noch kurz bitte. Die Information, dass die Verteidigung in Revision gehen will. Was erwartest du?
Das kann man mal schwer sagen. Es kann gut sein, dass ein anderer Richter die Haftstrafe total runterschraubt. Da der Menge auch nicht mehr der Jüngste ist, kann es auch sein, dass sie ihnen aufgrund des Alters dann irgendwie sagen, soll nur noch 2-3 Jahre absitzen. Das ist ganz schwer einzuschätzen. Also ich denke, das zeigt auch, wie willkürlich das zum Teil ist und wirklich von den einzelnen Richtern abhängig. Ne?
Gut, ich danke dir. Tschüss.
Bitte, tschüss.
Я вошли в этот час, поеду еще раз вверх. Yesnet. Telefoner Yesnet. Telefoner Yesnet. Telefoner Yesnet.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Das dachten sich auch der ehemalige SEL-Chef Helmut Lohr und die Familie Späth. Prominentestes Mitglied der Familie Späth, Ministerpräsident Lothar Späth. Wie gesagt, Familie Späth und der ehemalige Chef der Firma Standard Electronic Lorenz, kurz SEL, bereisten gemeinsam im Mai 1986 die Inseln zwischen Griechenland und der Türkei. Sie bereisten die Ägäis mit einer mehr oder weniger luxuriös ausgestatteten Yacht und verbrauchten für ihre kleine Urlaubsreise die bescheidene Summe von 90.000 Mark. Der Beitrag wurde jedoch nicht von beiden Seiten aufgebracht. Der ehemalige SEL-Chef Helmut Lohr hatte die Späths eingeladen. Das war im Mai 1986. Heute steht Lohr vor Gericht. Steuerhinterziehung ist der Anklagepunkt und auch die 90.000 Mark teure Traumreise wurde von Steuergeldern finanziert. Ob das Lothar Späth gewusst hat oder nicht, auf jeden Fall wird gemunkelt, dass der Ministerpräsident für kleine Zuwendungen ein offenes Herz und eine offene Hand hat. Einige Parteien im baden-württembergischen Landtag fordern jetzt die schonungslose Aufklärung über Zuwendungen, tja, eigentlich ein sehr nettes Wort für Bestechlichkeit, also über die Zuwendungen, die Späth seit 1978 von SEL, aber auch von anderen Kreisen der Wirtschaft erhalten hat. Lothar Späth selbst dazu.
Und immer beginnen wir in diesen letzten Tagen des Jahres Bilanz zu ziehen. Zu überlegen, was hinter uns liegt, nachzudenken, was uns im nächsten Jahr erwartet. Dieses Jahr 1990 war ein dramatisches Jahr.
Aha, ein dramatisches Jahr. Das kann nur heißen, dass die Gelder nicht so üppig flossen. Weniger dramatisch ist die Rolle der Stuttgarter Staatsanwaltschaft in diesem Steuerhinterziehungsprozess. Sie hält die kleine Ägäisreise aus dem derzeit laufenden Verfahren gegen Lohr raus, damit Lothar Späth nicht als Zeuge gehört werden muss und in den ganzen Steuerhinterziehungssumpf mit hineingezogen wird. In dieser dramatischen Situation fragt die Landtags-SPD, ob die Staatsanwaltschaft auch dann noch als Organ der Rechtspflege funktioniere, wenn Spitzenpolitiker der CDU verwickelt seien. Und die Grünen gar. Wegen der Weisungsabhängigkeit der Staatsanwaltschaft steht Justizminister Eirich unter dem Verdacht der Begünstigung ihm nahestehender Personen.
Wir freuen uns darüber, dass in unserem Land, unserem schönen Land Baden-Württemberg, die Menschen noch mehr füreinander da sind als vielleicht anderswo. Die Anonymität geringer ist, das Miteinander im Vordergrund steht. Und das sollten wir auch in der Zukunft so gestalten. Wir Deutschen mit unserem Wohlstand haben auch die höchsten Kosten in Europa. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit.
Auf die Frage der Geldzuwendung nochmals angesprochen.
Sei Dank, dass uns die Fragen der Einigkeit beschäftigen. Wir reden jetzt über all die Probleme, die wir lösen müssen. Jetzt spüren wir, dass es ernst wird. Giftgastransporte verlassen unser Land. Das kann es Hoffnung geben. Deshalb ist auch das, was so großartig geleistet wurde in Deutschland in den letzten Tagen, die Opferbereitschaft der Bürger, etwas zu tun. Es gibt viele Leute, die sagen, wir haben genug Probleme im Innern. Wie sollen wir mit all den Schwierigkeiten fertig werden, die jetzt auf uns zukommen? Wir wollen nicht so optimistisch sein. Die Gefahren sind noch groß. Wir haben einen Wohlstand, sozialhilfeabhängig zu werden. Wir haben gute Grundlagen. In Baden-Württemberg wird weniger als Sozialhilfe beansprucht als in anderen Bundesländern. Die Solidarität der Gemeinschaften funktioniert noch. Wir freuen uns darüber, dass in unserem Land, unserem schönen Land Baden-Württemberg, die Menschen noch mehr füreinander da sind als vielleicht anderswo. Die Anonymität geringer ist, das Miteinander im Vordergrund steht. Und das sollten wir auch in der Zukunft so gestalten.
Gladio. Was ist Gladio und welche Bedeutung hat das Ding für uns? Damit will sich eine kleine Serie beschäftigen, die ihr im Donnerstag-Info hören könnt. Heute werde ich einiges dazu sagen, was über Gladio in Deutschland und anderen europäischen Ländern bekannt ist. Die meisten Infos zu Gladio gibt es aber aus Italien. Deshalb kommt Italien extra in einer anderen Sendung dran. Der Schluss der Serie wird eine Aufarbeitung der Moro-Entführung sein, wenn das klappt. Einige neu bekannte Aussagen von Ex-Gladio-Mitarbeitern werfen vielleicht ein etwas anderes Licht auf diese Entführung und auf die Geschichte der Brigade Rosse. Gut, was ist Gladio? Gladio ist ein Netz von Geheimarmeen. Organisatorisch wurde Gladio von den Geheimdiensten der einzelnen Länder geleitet. Beim Aufbau von Gladio war der CIA maßgeblich involviert, direkt nach dem Weltkrieg. Interessant ist, dass Gladio nicht nur in NATO-Ländern besteht, sondern auch in anderen Ländern Westeuropas. In der Schweiz, in Schweden zum Beispiel, die auf ihre Neutralität immer so großen Wert legen. Außerdem in Spanien und Frankreich, beide lange Zeit nicht offiziell NATO-Mitgliedstaaten. Übrigens, wenn ich hier in der Vergangenheitsform rede, soll das nicht heißen, dass Gladio aufgelöst sei. Zwar wurden in Italien und der Schweiz die Namen von Gladio-Mitgliedern bekannt, was natürlich die Weiterarbeit der Organisation erschwert. Offiziell aufgelöst worden ist Gladio, aber meines Wissens noch nirgends. Das Ding wird also mit anderem Namen und geänderten Aufgaben fortbestehen, wenn der Druck der Öffentlichkeit weiter so schwach bleiben sollte. Gerade hier in Deutschland ist Gladio kaum ein Thema. Eine besonders unrühmliche Rolle dabei spielt die SPD. Sie jammerte gleich rum, als die ersten Infos rauskamen. Sie habe eh nichts gewusst in der ganzen Zeit, wo sie an der Regierung war. Das wird zwar keine und keiner glauben, aber die SPD hat es inzwischen wohl nicht nötig, die Wahrheit zu sagen. Von politischer Seite gibt es so gut keine Infos zu dem Komplex. Was übrig bleibt, sind einige spärliche Presseberichte. Die interne Struktur von Gladio sah folgendermaßen aus. Auf höchster Ebene gab es jährlich Treffen der Spitzen der jeweiligen Gladio-Organisationen, und zwar im NATO-Hauptquartier. Gladio war zellenartig aufgebaut. Das heißt, die Führung einer Zelle hatte ein Mitarbeiter des Geheimdienstes. Die restlichen Mitarbeiter wurden aus Freiwilligen rekrutiert, natürlich allesamt ehrbare Bürger. Die einzelnen Zellen von Gladio wurden nicht kontrolliert, schon gar nicht von Parlamenten. In den einzelnen Zellen von Gladio arbeiten dann auch hauptsächlich Rechtsextreme mit. Das ist zum Beispiel für Italien bewiesen, wo Gladio, Ex-Gladio-Mitarbeiter derzeit reden, mit der Presse reden und die zugegeben haben, dass sie Verbindung zum rechtsextremen Lager haben. Wahrscheinlich am aktivsten ist Gladio in der Türkei. Dort untersteht Gladio unter dem Namen Kontra-Guerilla direkt dem Generalstab der Armee. Seit Anfang der 70er Jahre betreibt Gladio Terror gegen die türkische Linke. Zum Beispiel geht das Massaker vom 1. Mai 1977 auf das Konto von Gladio. Damals eröffneten angeblich unbekannte Täter das Feuer auf die größte Kundgebung der türkischen Geschichte in Istanbul und töteten über 33 Menschen. Ein großer Teil der Gladio-Mordbanden waren Mitglieder der faschistischen Nationalen Heilspartei Türkeis. Auch mit den Grauen Wölfen arbeitete man eng zusammen. Heute richtet sich der Gladio-Terror vor allem gegen die Bevölkerung Kurdistans. Ja, im Folgenden will ich noch versuchen, die spärlichen Informationen zu Gladio in Deutschland zusammenzufassen. Vielleicht gibt es dazu in Bälde genauere Informationen. Die Nachrichtensperre wird möglicherweise durchbrochen, da in Italien die Namen aller auswärtigen Besucher und Besucherinnen des dortigen Ausbildungslagers veröffentlicht werden sollen. Die bisherigen Informationen stammen, die ich jetzt auch referieren werde, stammen vor allen Dingen aus dem Arbeiterkampf. Gut, in Deutschland war Gladio eng mit dem Bundesnachrichtendienst verbunden. Der Bundesnachrichtendienst wurde vom Wehrmachtsgeneral Gehlen sofort nach dem Krieg aufgebaut. Gehlen war bei den Nazis Chef der Abteilung Fremde Heere Ost. In dieser Funktion versuchte er beispielsweise, eine antikommunistische Vlasov-Armee hinter der sowjetischen Front aufzubauen. Auf dieses Konzept einer Agenten-Partisan-Armee konnte Gehlen bei Gladio zurückgreifen. Gehlen wurde von Hitler mit dem Aufbau des Werwolf beauftragt. Der Werwolf proklamierte Ostern 1945, der Feind solle wissen, Zitat, dass ihm auch da, wo die deutsche Wehrmacht nach hartem und schwerem Kampfe deutsche Gebiete hat preisgeben müssen, einen Gegner erwächst, mit dessen Vorhandensein er nicht mehr gerechnet hat, der ihm aber umso gefährlicher werden wird, je weniger er Rücksicht zu nehmen braucht auf veraltete Vorstellungen einer sogenannten bürgerlichen Kampfführung. Gehlen schlug sich aber rechtzeitig auf die Seite der Sieger. Mit beiseite geschafftem Material bot er sich den Amis an. Die Organisation Gehlen wurde zu einem Unterverband des CIA und zum Ursprung des Bundesnachrichtendienstes. 1954 sollen in der Organisation Gehlen 4000 ehemalige SS- und Sicherheitsdienstleute, dazu Wehrmachtsoffiziere, mitgemischt haben. 1955 wurde dann der Bundesnachrichtendienst gebildet und da taten Leute natürlich auch weiter mit. Über Gladio werden keine Akten rausgerückt, geschweige Namen genannt. Die Bundesregierung behauptet, sie habe keine Akten über die Zeit vor 77. Es gibt aber Hinweise zur Anfangszeit von Gladio. Und zwar gab es eine Verbindung von Bundesnachrichtendienst zu der rechtsextremen Organisation Bund Deutscher Jugend. Der Bund Deutscher Jugend wurde anfänglich vom US-amerikanischen Geheimdienst finanziert, später erhielt er Gelder von der Bundesregierung. 1953 flog dieser Bund Deutscher Jugend auf, nachdem die hessische Landesregierung Informationen hatte und einige Leute festnahm. Diese gingen aber natürlich nicht in den Knast, sondern wurden bald wieder freigelassen. Und zwar auf Empfehlung des Verfassungsschutzes. Gut, dieser Bund Deutsche Jugend hatte eben eine Terrororganisation aufgebaut, beziehungsweise eine künftige Partisanenarmee, die auch unverkennbar antikommunistisch ausgerichtet war. Der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Menzel schätzte den Anteil alter Nazis an der Organisation auf rund 75%. Die technische Organisation des Bundes Deutscher Jugend hatte auch sogenannte Proskriptionslisten, das sind eben schwarze Listen, in denen Namen von Menschen drin sind, die verhaftet oder erschossen werden sollen, sobald eben der Ernstfall eintritt. Erschossen werden sollte auch zum Beispiel der SPD-Abgeordnete Herbert Wehner. Der technische Dienst vom Bund Deutscher Jugend hatte 1000 bis 2000 Mitglieder. Und wir haben es eben hier mit der Vorlauforganisation des heutigen Gladio zu tun. Der technische Dienst wurde eben 1952 ausgehoben und verboten. Es wurde aber niemand bestraft und es ist irgendwie relativ klar, dass Gladio die Nachfolgeorganisation war. Gladio ist also die Nachfolgeorganisation einer rechten Terrororganisation. Gut, die vielfältige Verstrickung von deutschen Geheimdiensten zu Faschoaktivitäten ist ja auch bekannt. Ich will jetzt nur noch zum Schluss ein Beispiel herausgreifen, wo Indizien für eine derartige Verbindung sprechen. Der Fall Lemke. In der Neonazi-Szene war Lemke als für Waffen zuständig bekannt. Er wurde im Oktober 81 beim Waffenbuddeln festgenommen. Und zwar Waffenbuddeln, das war folgendes, in seinem Forst waren 88 Behälter vergraben, die eine Unmenge von Waffen enthielten. Ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele, es ist wirklich eine ellenlange Liste. Da waren drin 156 Kilogramm Sprengstoff, 2005 Sprengkapseln, 50 Panzerfäuste, 13.520 Schuss Munition für Handfeuerwaffen, ein G3-Gewehr, 3 ABC-Schutzanzüge und so weiter und so fort. Angeblich sollen die Waffen nicht von der Bundeswehr gekommen sein, also eben auch nicht gestohlen worden sein. Der damalige niedersächsische Innenminister Möcklinghoff, CDU, erklärte damals, sie müssen regelrecht angeliefert worden sein. Lemke, der Verhaftete, kündigte für den 2. November eine Aussage an. Prompt wurde am 1. November erhängt in der Zelle aufgefunden, angeblich Selbstmord. Die Ermittlungen, anfangs laut Innenminister Möcklinghoff erfolgreich, zog die Bundesanwaltschaft an sich, wo sie schnellstens versandeten. Mensch kann also ziemlich sicher davon ausgehen, dass Lemke Gladio-Mitarbeiter war und gleichzeitig Neonazi. Das leuchtet ja auch ziemlich gut ein, dass bei einer Organisation, die sich gegen links wandte, vor allen Dingen Rechtsextreme mitmachen konnten. Und dazu natürlich solche, die sowieso schon illegal organisiert waren. Am meisten bekannt über die Verbindung von Gladio und Neonazis ist aus Italien, wo anscheinend Gladio-Mitarbeiter bei rechten Bombenanschlägen verwickelt war. Dazu also in der nächsten Serie mehr. Musik.
Ja, jetzt kommen wir zu unserem letzten Beitrag im heutigen Donnerstagesinfo. Wie ihr wisst, hat an Heiligabend am Mittag 150 Roma die Stiftskirche in Tübingen besetzt. Wir haben laufend im Info darüber berichtet. Heute Abend um 18 Uhr, also vor 55 Minuten, ist das Ultimatum offiziell ausgelaufen, was die Kirche den Roma gestellt hat, dass sie die Kirche verlassen haben. Am Telefon ist jetzt ein Mensch von dem UnterstützerInnenkreis. Kannst du sagen, wie das ausgegangen ist heute?
Ja, also bisher gibt es noch keine neuen Entscheidungen. Ab 19 Uhr wird der Kirchengemeinderat hier in Tübingen tagen und mal sehen, was da noch dabei rauskommt. Also dieses Ultimatum ist quasi indirekt bekräftigt worden vom Evangelischen Oberkirchenrat von Stuttgart. Die haben heute eine Presseerklärung losgelassen und quasi betont, dass die Roma zuerst die Kirche verlassen müssen, dann erst könnten sie, also die Landeskirche, dann an staatliche Stellen herantreten und haben quasi nochmal dem Stiftskirchengemeinderat in Tübingen überlassen, ob sie zwangsweise räumen oder nicht oder wann sie das halt machen.
Und der Kirchenrat, hat der dann nochmal was dazu gesagt?
Also bisher gibt es da gerade jetzt keine Entscheidungen, ob das Ultimatum heute jetzt dann so insofern abläuft, dass es halt was passiert, dass geräumt wird oder nicht. Das ist jetzt halt noch ganz unklar, weil ja die tagen ja gerade jetzt dann. Also es wird sich vielleicht gegen später, vielleicht gibt es eine neue Entscheidung oder so.
Ja, und wie ist die Situation augenblicklich in der Stiftskirche? Ist es noch...
Ja, sind noch viele Roma da und die sind also wirklich gewillt, die Besetzung weiterhin durchzuführen. Und im Moment läuft gerade eine Kundgebung, sind ungefähr 1000 Teilnehmerinnen da, also sehr gut besetzt, sehr viel Presse und Rundfunk, Fernsehen und so ist gerade im Moment da.
Wie schätzt du das ein? Ist der Druck ausreichend, um den Roma das Verbleiben in den Räumen der Kirche zu ermöglichen und im Endeffekt zum Bleiberecht zu verhelfen?
Tja, das kann man quasi nur als Hoffnung bezeichnen und halt quasi, dass jetzt von Seiten der Unterstützerinnen und sonstiger unterstützenden Menschen und der Roma selber halt die Energie quasi nicht ausgeht, halt da ja quasi dran zu bleiben und dem Druck auch nicht zu weichen, der so von außerhalb jetzt langsam kommt.
Hast du noch eine Information oder was du loswerden willst kurz?
Ja, und zwar gibt es eine Veranstaltung morgen Abend um 20 Uhr in Tübingen im Schlatterhaus. Da kommt der Pfarrer Gutheil, der bei einer Kommission dabei war, um die Lage in Skopje mal genauer zu untersuchen. Dort sollen ja die Roma aus Nordrhein-Westfalen zwangsangesiedelt werden. Und dann gibt es am 11.01., also nächste Woche, das ist glaube ich der Freitag, ja, gibt es eine Veranstaltung auch im Schlatterhaus. Ach, vorher, das war falsch, das war das Lamm in Tübingen, Entschuldigung. Und dann gibt es am 11.01. die Veranstaltung im Schlatterhaus in Tübingen um 20 Uhr und zwar mit der Karin Remzma von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und die wird dann was zur Lage der Roma in Südosteuropa sagen. Ja, und dann noch keine Veranstaltung, aber ein wichtiges Treffen für interessierte Menschen und Gruppen am Samstag, also jetzt am Samstag um 15 Uhr in der Kirche, also in der Stiftskirche hier. Dort soll nochmal über weitere unterstützende Aktionen diskutiert werden.
Gut, ich danke dir mal für deine Informationen.
Ja, bitte.
Tschüss. So, ja, das Info war das dann mal für heute. Am Schluss kommen normalerweise die Veranstaltungshinweise, da gibt es heute keine. Bloß kurz noch, wir haben einen Anruf erhalten von einer Hörerin, die gemeint hatte, weshalb wir immer solche laute Musik spielen würden. Sie könnte gar nicht das Info verfolgen, wenn die Musik derartig laut und wörtlich gesagt schweinisch sei. Musik, habe ich ihr dann gesagt, sei schon irgendwie letztendlich auch Geschmackssache. Zur Information, das Musikstück vorhin war russische Musik. Ja, das ist durchaus ein Thema, was mir auch hier im Info mal diskutieren sollten. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreigland aus Freiburg.